Ja, wir grüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie wieder gekommen sind. Und wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Und dann heißt es da noch weiter, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Das heißt so viel, Gott freut sich daran, dass er uns Gutes tun kann. Wunderbar. Zu Anfang gleich wieder ein paar Bekanntmachungen. Sie sind, wie schon letzten Sonntag gesagt, herzlich eingeladen zu einem Nachmittag der Begegnung für alle Generationen am kommenden Sonntag, am 8. Oktober, anlässlich unseres 90-jährigen Jubiläums unserer Schwesternschaft. Das Thema ist auf Spurensuche. Sie finden am Ausgang Einladungsflyer. Und Sie sehen es hier, es beginnt mit der Bibelstunde, parallel ist Kinderprogramm, dann Kaffee und Kuchen, Sport und Spiel anschließend mit der Spielstraße für Kinder. Um 17 Uhr Lobpreisabend mit dem Thema Profiltiefe gewinnen. Und die Kinder dürfen parallel weitermachen an der Spielstraße. Und dann noch was Besonderes, ein Abschluss mit der Roten vom Grill. Also kommen Sie, wird bestimmt schön. Dann wollten wir Ihnen auch eine Einladung noch weitergeben vom Credo, von unserem Buch Café Credo. Dort gibt es am Freitag, den 13. Oktober um 19:30 eine Buchlesung mit Stefanie Rapp. Da geht es um eine historische Geschichte, die in Irland spielt im 19. Jahrhundert, da diese Konflikte zwischen Protestanten, Katholiken, Methodisten. Und sie zeigt auf, wie die Reformation noch viele Jahrhunderte später Bedeutung hat. Ein Tag später, am 14. Oktober, haben wir hier im Mutterhaus das Frauenfrühstück. Um 9 Uhr beginnt es hier und das Thema ist Ruhe in unruhigen Zeiten. Die Referentin ist Frau Nicola Vollkammer, die manche sicherlich auch schon von ihren Büchern her kennen. Es gibt auch am Ausgang Einladeflyer zum Mitnehmen und Anmeldung ist da erwünscht. Außerdem ist der neue Freundesbrief da, wo Sie Informationen und Gebetsanliegen über unser Werk lesen können. Nehmen Sie ihn gerne mit und geben Sie ihn auch gerne noch weiter. Heute, an diesem Sonntag, besteht auch wieder die Möglichkeit, nach der Bibelstunde zu unserem Treffpunkt Kreuz, hier vorne von mir aus gesehen rechts, zu kommen, um mit einer Schwester oder einem Mitarbeiter für irgendeine Sache, die Ihnen sehr auf dem Herzen liegt, zu beten, um eine Last abzulegen oder, wenn Sie mögen, auch ein Anliegen aufzuschreiben und hier zu lassen, dann können Schwestern dafür beten. Und noch ein letztes. Heute hat ein neues Quartal begonnen. Wer es noch nicht hat, nehme es noch mit. Ein neues Heft, Zeit mit Gott, unsere Bibellesehilfe, fängt am heutigen Tag an. Draußen am Büchertisch können Sie es noch mitnehmen. Und wie Sie vielleicht schon an der Dekoration gemerkt haben, ein bisschen wollen wir auch heute diesen besonderen Tag bedenken, Erntedank. Und dazu singen wir zunächst ein Lied aus dem Liederbuch, die Nummer 89, Bei dir ist die Quelle des Lebens. Nummer 89. Ein Psalm, der dieses Thema Erntedank auch aufnimmt, ist der Psalm 65. Und ich lese einige Verse daraus. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir hält man Gelübde. Du hörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer. Du sorgst für das Land, machst es reich und fruchtbar. Du füllst die Bäche und Flüsse mit Wasser, damit Getreide in Fülle wächst. Du befeuchtest das Land und tränkst es mit strömenden Regen. Das ausgedörrte Erdreich weichst du auf und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Spuren triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe und die Hügel gürten sich mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe und die Auen stehen dick mit Zorn, mit Korn, dass man jauchzet und singet. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Spuren triefen von Segen. Diesen Psalm hat Christoph Zehntner genommen und hat daraus ein Lied gemacht und das singen wir. Es ist nicht allzu schwer. Ich hoffe, Sie bekommen es bald hin. Die Dorothee Mann spielt einmal das gesamte Lied eine Strophe voraus.
Ja, haben Sie ein gutes Mittagessen genossen? Ja, Sie machen auch einen ganz gesättigten, zufriedenen Eindruck. Das ist gut. Ich bin gestern zu unserem Koch auf der Tannenhöhe marschiert und habe um ein paar Speisepläne gebeten, damit Ihnen jetzt auch noch ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft. Da steht drüber Leckeres aus der Küche. Da heißt es zum Beispiel Rinderschmorbraten mit Apfelrotkohl, Spätzle und Soße und dann Nachtisch Apfelcreme. Oder Bauernwurst mit Sauerkraut und Püree. Oder Fischfilet à la Chef mit Kräutersoße, Reis und Salat. Oder Backhähnchen mit Kartoffelsalat und Salate, Fruchtjoghurt. Oder Quark-Reisauflauf mit Pfirsichkompott und so weiter. Ich höre gar kein A und O. Ja, wie viele gute Gaben wurden da verwendet und aufgetischt? Damit hätten wir eigentlich Grund genug, jede Woche Erntedank zu feiern, oder? Erntedank. Was für ein schöner Erntedanksonntag heute. Als ich von Villingen hierher fuhr, habe ich immer wieder gedankt für diese Bäume, diese Felder. Es ist einfach großartig. In den Kirchen heute sind die Altäre geschmückt mit Gaben von Feld und Garten, mit Getreide und Brot, mit Trauben, Äpfeln, Birnen, Kürbissen, mit Blumen, Wein und. Aber da immer weniger Menschen zum Gottesdienst gehen, kann es sein, dass das Wort Erntedank mit der Zeit zum unverständlichen Wort wird. Und das Schicksal mit dem Buß- und Bettag teilt. Wenn es niemand erklärt, weiß kein Mensch mehr, was Erntedank ist. Das Wort sagt nicht, wem wir danken. Ich gebe zu, ich habe noch nie ein Stück Land bearbeitet und seinen Ertrag geerntet, außer mal ein paar Kirschen vom Baum oder Beeren vom Strauch. Aber nie habe ich Weizen gesät, geerntet, gedroschen, gemahlen, ach ja, ein wenig Roggen in der Schrotmühle. Aber das war's dann auch schon. Wir greifen nach den Erntegaben, meistens im Supermarkt oder auf den Wochenmärkten. Und so verschwindet immer mehr aus dem Gesichtsfeld, welch anstrengende Arbeit der Bauer auf dem Feld vollbringt, oft nebenberuflich, abends, wenn er heimkommt oder früh morgens er zur Arbeit geht. Und doch, wenn dann gepflügt, gesät und geeggt ist, dann muss auch der Bauer warten, bis die Aussaat aufwächst. Und er muss vertrauen, dass der Rhythmus von Regen, Sonnenschein, Kälte, Frost und Wind gut getaktet ist, damit alles wächst und gedeiht. Kein Mensch kann dafür garantieren. Und Matthias Claudius hat dies gut beschrieben in seinem bekannten Lied, das zum Klassiker geworden ist. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Herrn Hand. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Und dafür sollen heute mal diese Kürbisse als Symbol stehen. Als Claudius dieses Lied schrieb, war die Zeit der Aufklärung in vollem Gange. Gott wurde mehr und mehr auf die Seite gesetzt und seine Existenz in Frage gestellt. Das ist heute kein Deut besser. Deshalb lassen Sie uns dieses Lied jetzt als Bekenntnis singen, ganz bewusst. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, öffne uns die Herzenstür, berühre uns durch dein Wort im innersten Kern unserer Persönlichkeit. Verändere uns durch deinen Heiligen Geist, damit wir eine Freude für dich und ein Segen für unsere Nächsten sind. Amen. Ich möchte mit Ihnen einen Text aus dem Lukas-Evangelium anschauen, für die, die eine Bibel haben, Lukas Kapitel 12, 13 bis 21. Ich wähle die Überschrift Volle Scheunen, leere Säle. Jesus zeigt mit einer eindrücklichen Geschichte, was im Leben wirklich zählt. Und das wollen wir anschauen. Das Kapitel beginnt mit folgender Notiz. Unterdessen war eine Menschenmenge von Tausenden zusammengekommen, sodass sie einander auf die Füße trat. Sehen wir das Bild vor uns. Die Menschen möchten Jesus sehen und vor allen Dingen, sie möchten ihn hören. Denn mit seinen Worten erreicht er die Abgekämpften und Niedergeschlagenen, die Männer und Frauen in ihrem Existenzkampf, die Jungen auf der Suche nach Sinn und Glück. Die Menschen hörten durch Jesus, was ihre verwundeten Seelen heilen kann. Und deshalb suchen sie seine Nähe. Sie drängen sich um ihn. Deshalb sind sie in Bewegung, so wie sie heute darauf kommen, ist in Bewegung sein, um sein Wort zu hören. Die Leute bleiben nicht sitzen auf den Bänken ihrer Vorurteile. Sie bleiben nicht hocken in den dunklen Ecken ihrer Zweifel und abgedroschenen religiösen Phrasen. Nein, sie haben sich aufgemacht zu Jesus. Viele Geschichten wurden über ihn erzählt. Sie gingen von Mund zu Mund. Er ist auf dem Höhepunkt der Beliebtheit. Wie ein Popstar zieht er durch die Lande, zieht die Massen an, denn er hat etwas Neues, Ungehörtes zu sagen und zu verkündigen und unterstreicht mit Zeichen und Wundern seine göttliche Vollmacht. Da tritt ein Mann aus der Menge direkt zu ihm, hält ihn auf, er ist mutig, er outet sich. Er kommt gleich zur Sache und schildert ihm ein Problem. Da wird es still um die beiden. Alle horchen, alle schauen genau hin, was jetzt passiert. Und ich kann mir vorstellen, viele in der Menge haben das gleiche Problem, das der Mann nun Jesus sagt. Vers 13 sind wir jetzt. Er sagt, Meister, Rabbi, sage doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Dieser Bruder muss der ältere Bruder sein, der den väterlichen Besitz zusammenhalten und nicht aufteilen will. Der Erstgeborene damals war der Chef im Hause. Er bestimmte die Regeln, nach denen sich alle zu richten hatten. Und der Mann, der Jesus um Hilfe bittet, litt vermutlich unter schwierigen häuslichen Verhältnissen. Ihn deprimierte die Haltung des Bruders, der keine Veränderung zuließ. Und um aus der ganzen Misere herauszukommen, brauchte er sein Erbteil, musste ihm ausbezahlt werden. Aber der Bruder wollte es ihm nicht geben. Vers 14. Wie antwortet jetzt Jesus dem Mann? Jetzt sind wir geschockt, wenn wir lesen, was er antwortet. Er lässt sich die Not, die den Mann umtreibt, nicht einmal erzählen. Er fährt ihn ganz schroff an und sagt: Mensch, was hab ich damit zu tun? Mensch, das ist ziemlich unhöflich von Jesus. Ähnlich hart hat er ja seine Mutter auf der Hochzeit zu Kana angesprochen. Weib, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Und der Mensch in unserer Geschichte, wenn Sie da reinschauen, der schweigt, betroffen, verletzt, unsicher, enttäuscht, beschämt. Wir wissen es nicht, welche Achterbahn der Gefühle in diesem Moment dieser Mann vor all diesen Leuten erlebt. Sehr peinlich. Und auch wir fragen irritiert im Text: Wie kann Jesus so wenig einfühlsam sein? Dazu müssen wir wirklich den ganzen Satz hören, den Jesus sagt. Er sagt nämlich: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Und bei diesem Satz, da klingelt's bei den Leuten, die um ihn sind, die ihn hören. Denn die Leute kannten die Geschichten von Mose aus dem FF. Mose, das war der Hitzkopf, der einen Aufseher erschlagen hat, um einen misshandelten Israeliten zu retten. Doch dann misshandelte ein Israelit einen anderen Israeliten und Mose tadelte ihn deswegen. Da sagt der Mann zu Mose: Wer hat dich zum Richter oder Aufseher über uns gesetzt? Du hast mir gar nichts zu sagen. Kehr vor deiner eigenen Tür. Das wussten die Leute damals. Und sie wussten auch, Mose ist der große alte Mann, der damals das Volk Israel in die Freiheit führte. Und er wurde später tatsächlich von Gott zum Richter und Erbteiler über die irdischen und materiellen Verhältnisse im Volk Israel eingesetzt. Jesus dagegen ist der vorhergesagte zweite Mose. Das wussten die Leute damals nicht. Aber Jesus bringt es ihnen und auch uns jetzt bei. Es gibt sozusagen ein Update. Mose 2.0. Jesus hat einen grundsätzlich anderen Auftrag als der erste Mose. Sein himmlischer Vater hat ihn zum Sühnetod und damit zur Erlösung für eine ganze verlorene Welt bestimmt, nicht zum Richter über irdische Verhältnisse und zwischenmenschliche Streitereien. Und Jesus weigert sich, energisch, seiner Berufung untreu zu werden. Und ich kann mir vorstellen, wenn Jesus jetzt hier den Streit geschlichtet hätte, er hätte sich verzetteln können in tausenden Streitereien, die ihm vorgetragen worden wären. Jesus weigert sich und deshalb fällt die Antwort so schroff aus, ähnlich wie in der Versuchungsgeschichte, wo Jesus sagt: Geh weg, du Satan. Und ich meine, wenn man so die Bibel liest, das heißt ja auch immer für sich selber Klarheit gewinnen, und hier ist vielleicht ein Impuls, dass ich mir sagen kann, ich muss auch nicht auf jede Frage eine Antwort haben oder geben. Wir werden das Wüten der Welt nicht dadurch besänftigen, dass wir auf alle Fragen uns einlassen und stammelnd nach Antworten suchen, um als Christen vielleicht anerkannt zu werden. Nein, das Evangelium verkündigen, weiter erzählen von Gott und seinem Sohn, Zeuge der Auferstehung von Jesus sein, bis er wiederkommt, das ist unser Auftrag. Aber schauen wir nach Vers 15. Da habe ich mir dazu notiert, der Seelsorger spricht. Denn Jesus kümmert sich in einem viel weiteren Sinn um den Mann und sein Problem. Aber als Seelsorger, nicht als Streitschlichter. Und damit haut er alle Schutzvorrichtungen weg, hinter denen ein Mensch sich verstecken kann. Jesus sagt schnörkellos, viel schlimmer als dein aktuelles Problem ist die Habgier. Davor hüte dich. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Was für ein Satz. Was für ein Hammer. Hören wir den überhaupt noch richtig? Wie viele Güter haben wir? Ich habe viele Güter. Ich habe ein Bett, ein schönes, helles, warmes Zimmer. Ich habe Essen, Kleidung, Schuhe, Schreibtisch, Bücher, Computer, Drucker. Um nur ganz wenig aufzuzählen von dem, was ich habe. Doch davon lebst du nicht, sagt Jesus. Das trägt dich nicht. Du leidest aktuell unter deinem Bruder, unter deiner Schwester, unter deinem Chef, unter einer großen Last. Das ist schwer. Viel schlimmer ist es aber, wenn dich die Habgier am Wickel hat. Warum? Die Habgier erstickt die Sehnsucht nach Gott. Sie tötet das Verlangen, nahe bei Gott zu sein. Denn alle Kraft, alle Energie, alle Fantasie wird durch das Materielle, das Irdische verpulvert. Und im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld heißt es zum Beispiel, Markus 4, diese sind es, bei denen unter die Dornen gesät wurde, die das Wort hören und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Was erstickt hier und heute das Wort Jesu? Eine unbequeme Frage, ich weiß. Aber wenn wir Gottes Nähe erfahren wollen oder neu erfahren wollen, müssen wir sie uns stellen und in aller Stille auch ehrlich beantworten. Seelsorger sehen unter Umständen manches ganz anders als Juristen, Psychologen, Sozialarbeiter oder Ärzte. Jesus als Seelsorger will dem Mann helfen, aus der Endlosschleife seiner Not herauszukommen. Jeden Morgen sieht er das wieder. Der sollte mir doch mein Erbe geben. Er sieht gar nicht mehr weiter. Und Jesus ermutigt ihn nun, du, nimm mal einen ganz anderen Standpunkt ein. Lass dir mal ganz andere Blicke schenken auf die Sache. Mancher geht deshalb nicht in die Seelsorge, weil er diesen neuen Blick gar nicht will, sondern einfach Recht behalten und Recht bekommen. Dies macht aber hart und verbittert. Und es hemmt das geistliche Leben. Es verkümmert uns. Vers 16. Jesus ist nicht nur der gute Seelsorger, er ist auch der gute Erklärer. Weil er nämlich den Mann und die Menschen, die ihm zuhören, aufrichtig liebt, erklärt er nun mit einer packenden Geschichte, was er meint. Und die beginnt so: Es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen. Bei so einem Satz entstehen sofort Bilder im Kopf. Es sind schöne Bilder von wogenden Kornfeldern, blauem Himmel, summenden Bienen, zwitschernden Vögeln. Und da sind auch Bäume und die Zweige hängen voll mit Äpfel, Birnen, Quitten, Melonen, die biegen sich unter der Last. Das scheint ja, Vers 17 und 18, eine schöne Erntedankgeschichte zu werden, die Jesus da erzählt. Kein Pilzbefall im Boden, kein Hagel, der alles zusammengeschlagen hat, keine Heuschreckenplage. Die Mitarbeiter sind nicht durch Krankheit ausgefallen. Alles bestens gelaufen in diesem Jahr. Herrlich. Und der Mann, dem alles gehört, der ist allein. Wir hören nichts von Familie, von Freunden, von Beratern. Er kann nur mit sich selbst zu Rate gehen. Und das macht er auch. Er fragt sich, wie er auf den Überfluss reagieren soll. Und das wirkt sehr modern. Denn die alten Scheunen können diesen Überfluss nicht fassen. Und das wirkt nun alles modern und durchdacht, was er macht. Die Firma muss saniert und vergrößert werden. Am besten neue Filialen eröffnen. Das Angebot knapp und die Preise hochhalten. Und später, wenn nicht mehr so viel da ist, verkaufen und noch mehr Gewinne machen. Unser reicher Großbauer ist ein befähigter Manager. Da ist auch nichts dran auszusetzen. Er plant vorausschauend. Vermutlich ist er morgens als Erster auf den Beinen und abends löscht er als Letzter das Licht. Und er lässt rechtzeitig. Er hat es also vorausberechnet, was da an Ernte zu erwarten ist. Er lässt rechtzeitig die alten Scheunen abreißen und neue bauen. Das Geld dazu ist vorhanden, wie hierzulande auch. Im Juli brachte eine große Wochenzeitung eine interessante Titelgeschichte über die reichen Eliten in Deutschland. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, wie reich man sein kann. Und da war zu lesen unter anderem: In den 70er Jahren schliefen die Vermögenden noch in einfachen Pensionen, ganz egal, wie wohlhabend sie waren. Heute besitzen die Herrschaften überall auf der Welt Immobilien, an der Côte d'Azur in Miami oder hier auf Sylt. Für kleine Reetdachhäuser, die früher 200.000 Mark gekostet haben, bezahlt man heute 17 Millionen Euro. Das ist deshalb so teuer, weil sie die ganze Nachbarschaft gleich mitkaufen, damit sie ungestört sind. Hat das Land der Aktien und Boni gut getragen? Dann werden neue Scheunen gebaut. Eine Finca hier, ein Bürotower dort, eine Scheinfirma hier, eine Handelskette dort. Aber was wird denn da angehäuft von den modernen Reichen und dem antiken Großgrundbesitzer? Im Gleichnis. Lebensmittel, die verfaulen können. Geld, dessen Wert verfallen kann. Häuser, Villen, Yachten, die ein einziges Erdbeben verschlingen kann. Alles Dinge, die vergänglich sind. Es ist noch nicht lange her, dass wir mit Entsetzen gesehen haben, was die Monster-Hurricanes in der Karibik in wenigen Stunden vernichtet haben. Übrigens gab es da eine bewegende Szene beim Bericht im Fernsehen. Man wusste nicht genau, ob Hurricane Irma nach Haiti kommt. Und da sah man die Hütten, die völlig Zelte, wenn da ein Wirbelsturm drüber geht, ist nichts mehr da. Und da stand eine junge Frau und die sagte, wir haben nichts, wir vertrauen auf Gott. Und ich musste immer wieder beten für diese Frau und dieses Gelände da und habe jeden Tag geguckt, kommt Irma nach Haiti? Und Irma bog vorher ab. Und da war ich so froh, dass das Vertrauen belohnt worden war an diesem Tag. Vielleicht ist es tatsächlich so, wenn man nichts mehr hat, vertraut es sich leichter auf Gott. Ich habe mir ein Sparschwein ausgeliehen, ein goldenes. Ich hatte keinen Einfluss auf die Farbe. Und bald ist ja wieder Weltspartag und die Deutschen sind ja bekannt dafür, dass sie gern sparen. Und interessant ist ja immer dieser magische Schlitz hier oben, nicht? Das fasziniert schon Kinder. Münzen rein, vielleicht auch ein gefalteter Schein von der Oma. Und irgendwann damit zur Bank, Schlüssel und auf die Bank und auf dem Sparbuch wächst die Zahl nach oben. Und dann weiß jeder, ich habe was zurückgelegt, auf das ich zugreifen kann, wenn ich es brauche. Das Sparschwein hat aber eine Schwäche. Es ist eine Kasse fürs Geld, nur fürs Geld. Hier kann man keine Freude auf Vorrat einwerfen oder Liebe oder Geborgenheit oder Gesundheit oder Arbeitsenergie oder Hoffnung und bei Bedarf mit dem Schlüsselchen wieder rausholen. Und wir können auf der Bank kein Glück abheben, wenn wir unglücklich sind. Keine Gesundheit, wenn wir krank sind. Keine Freude, wenn wir traurig sind. Das geht nicht. Wir merken schon, diese Dinge lassen sich nicht anhäufen. Und doch habe ich mir gedacht, haben wir auch Scheunen für nicht materielle Dinge? Beobachten wir uns mal. Manchmal sammeln wir vielleicht Lob und Ansehen und Ehre wie Münzen fürs Sparschwein. Man kann nicht genug davon bekommen. Aber diese Dinge tragen das Leben ebenso wenig wie Geld oder Reichtum. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Und so heißt nach Lob und Anerkennung habgierig sein, kann dazu führen, auch innerlich zu verkümmern, und sich nicht weiterzuentwickeln zu einem glaubensfrohen Menschen. Ja, wovon lebt der Mensch? In Vers 19 schauen wir nun ins Herz des reichen Mannes. Der führt ein Selbstgespräch. Interessanterweise spricht er mit seiner Seele. Das ist gut zu wissen, dass er eine hat. Er hat eine Seele, aber er täuscht seine Seele mit vermeintlicher Sicherheit. Er sagt zu ihr, sei ohne Sorge, liebe Seele, wir zwei haben endgültig ausgesorgt. Wir können uns ausruhen. Wir können uns alles gönnen. Wir können essen, worauf wir Lust haben. Wir brauchen nicht mal nur den Pizzadienst. Wir können uns alles leisten. Denn der Kampf ums Alltägliche, der ist ausgekämpft. Wir haben alles und wir haben sogar mehr, als wir jemals brauchen. Liebe Seele, ich habe alles geregelt. Mir gehört alles, wohin du schaust. Alles mein, meine Umsicht, meine Weitsicht haben gute Früchte getragen. Ich, mein, mir. Das ist diese tragische Dreifaltigkeit des reichen Managers, mit der er jetzt seinen Egoismus genüsslich zelebriert. Vielleicht erinnerten sich manche, die da zuhörten, an eine Stelle aus dem 5. Buch Mose. Und wenn ich sie gleich lese, erinnert sich vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen daran. Da steht nämlich in Kapitel 8, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust, wie hier das Zelthaus, und darin wohnst, und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Jesus schildert in dem Gleichnis einen Menschen, der Gott vergessen hat. Er spricht nicht mit ihm an keiner Stelle. Er dankt ihm nicht und er fragt auch nicht, Herr, was soll ich tun mit all dem, womit du mich so reich beschenkt hast? Wem kann ich Gutes tun? Wer wartet auf meine Hilfe? Und dann wäre ihm vielleicht eingefallen, ich will von meinem Überfluss meinen Mitarbeitern abgeben, die nur von der Hand in den Mund leben müssen. Oder der Putzfrau, die abends in meinem Büro die Kaffeetassen wegräumt und die Papierkörbe leert und die Toiletten putzt, der will ich ein extra Weihnachtsgeld geben. Für das Alter meiner Mitarbeiter will ich besser sorgen und für die Kranken, die eine aufwendigere Behandlung brauchen, will ich die Kosten übernehmen. Ach, und die Kinder. Die sollen nicht mehr mit aufs Feld mit den Eltern, die sollen in die Schule gehen. Jakobus schreibt, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Es gibt viele Möglichkeiten, einfache Möglichkeiten, mit anderen Menschen den empfangenen Segen großzügig zu teilen. Und wer ernsthaft darauf aus ist, dem zeigt es Gott auch, wohin der Überfluss fließen soll. Ich habe vorhin gefragt, ob Sie ein gutes Mittagessen gehabt haben. Ich hätte auch fragen können, sind Millionäre unter uns? Aber ich habe gedacht, das muss ich nicht, denn das merken wir ja nachher am Spendenkörbchen oder am Spendenkonto. Ja, so, das muss sich niemand outen. Vers 20. Der Manager denkt, was er hat, reicht nun für viele schöne Jahre. Doch in all diese romantische Beschaulichkeit hinein fallen nun zwei Worte wie Hammerschläge. Ich habe mir die rot umkringelt. Aber Gott. Zwei Worte. Aber Gott. Gott kommt nun, Gott kommt in sein Leben und den hat er nicht auf dem Zettel gehabt. Auf keinem der vielen Haftnotizen, die seinen Schreibtisch zieren und an der Wand kleben, stand irgendwas von Gott, kein Wort von ihm. Da stand nicht Gottes Ziel für sein Leben groß oben drüber. Er hatte für sich,
festgestellt, Gott gibt es nicht. Wieder ganz modern. Das ist in, das ist cool, würde meine Nichte sagen. Das ist Mainstream. Er hatte Gott die rote Karte gezeigt und ihn vom Platz seines Lebens gestellt. Ich glaube, gestern wurde auch einem die rote Karte gezeigt in der Bundesliga. Das geht, da wird gepfiffen und die rote Karte und weg vom Platz. So hat er es mit Gott gemacht. Und trotzdem kommt nun Gott in einer Urgewalt. Gott tritt ihm nun höchstpersönlich in den Weg. Und jetzt kommt es zum finalen Crash. Wir wissen nicht, wie das vor sich ging. Das schildert Jesus nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Allmächtige diesen Mann anspricht. Und was sagt er? Er sagt Narr. Narr nennt er ihn. Kein Lob für seine Umsicht, seinen Tatendrang, seine Zielstrebigkeit, seine Intelligenz. Narr, in deine materielle Welt wird die größte Inflation einbrechen, die es gibt, der Tod. Heute Nacht wirst du deinen letzten Atemzug tun, dein Herz wird aufhören zu schlagen und du hast gerade noch Zeit zu überlegen, wem wird das gehören, was du aufgehäuft hast? Ihm auf jeden Fall nicht. Und ihm bleibt auch die Antwort im Halse stecken. Wir hören kein Wort von ihm. Vers 21. Jesus beendet das Gleichnis. Und er endet es sehr nüchtern, wie immer. Er stellt eine nüchterne Frage, die allen gilt, die sich da um ihn drängen und sich auf die Füße treten, um ihn zu hören. Es herrscht atemlose Stille, stelle ich mir vor. Denn die Frage, die er stellt, geht doch jedem unter die Haut, wie ein Narr leben und handeln oder reich sein bei Gott oder in Gott. Jesus sagt nicht, du darfst nicht reich sein. Du darfst keine reiche Ernte einfahren. Nein, er sagt auch nicht, du darfst kein Geld anhäufen. Du kannst Geld anhäufen, so viel du willst. Er sagt auch nicht, du darfst dich nicht loben lassen. Du darfst keine Karriere machen. Nein, denn das Problem sind nicht Gottes Gaben. Die sind gut und wir dürfen sie mit Freude und ohne schlechtes Gewissen benutzen. Jesus sagt, sei zuallererst reich in Gott, dann kommt alles in die richtige Balance. Nicht die Lösung deiner Erbstreitigkeiten ist entscheidend, sondern die Erlösung deiner Seele von Habgier, Neid und sonstiger Bosheit. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, der alte reiche Kornbauer steckt in jedem von uns. Dafür gibt es Symptome, die zeigen, dass die Balance nicht mehr so stimmt. Das hastige Tischgebet, die kurze, flüchtige Zeit fürs Bibellesen, die aufkommende Langeweile beim Predigthören, die Lustlosigkeit zum Gebet. Stattdessen fasziniert das neue Auto, die bevorstehende Gehaltserhöhung, die Buchung der nächsten Ferienreise, die neuen Klamotten und so weiter. Unversehens verschieben sich die Gewichte zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem und wir laufen und rennen dem nach, wovon die Seele nicht satt wird. In dieser Gefahr stehen wir. Nur wenn Christus in mir Gestalt gewinnt, verändert sich mein Verhältnis zu den sichtbaren und unsichtbaren Realitäten. Wenn Jesus mich bewegt und motiviert, wächst die Frucht des Geistes und die kann nicht genügend wachsen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Davon können die Scheunen unseres Lebens nicht voll genug sein. Das sind die Schätze, die ewig haltbar sind. Und danach wollen wir uns ausstrecken, vielleicht ab heute wieder mit ganz neuem Ernst und Verlangen. Denn der größte Reichtum ist es zu wissen, meine Schuld trennt mich nicht mehr von Gott. Meine Seele ist für immer gerettet. Ich muss sie nicht mit vergänglichen Dingen belügen, beruhigen oder zerstreuen. Und ich darf Jesus dienen mit allem, was ich bin und habe. Immer, wenn wir das Vaterunser beten, geht es in 6 Bitten um die Ewigkeit und nur in einer Bitte um das tägliche Brot. Jeder Heide kann für einen Kürbis danken. Wenn wir über dem Kürbis nicht das Kreuz und die Erlösung sehen, dann sind wir nicht mehr als ein Heide. Wir feiern einmal im Jahr Erntedank, gut. Aber wir feiern Sonntag für Sonntag die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und das unterscheidet uns vom Heiden. Denn damit bezeugen wir auch, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat, sondern dass uns mit Christus das ewige Leben geschenkt ist, das die Habgier samt Hölle, Tod und Teufel überwindet. Amen. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, du hast unsere Hände mit viel Gutem gefüllt. Wir möchten dich bitten, hilf uns, alles mit Dankbarkeit anzunehmen und recht zu benutzen. Lass uns nicht vergessen, dass alles von dir kommt und dass es dein ist. Unser Essen, unser Heim, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Freunde, unser Friede und Wohlstand. Hilf uns, diese Geschenke gerne mit anderen zu teilen. Lieber Herr, es tut uns in der Seele weh, dass wir in Deutschland so viele gute Gaben haben, während so viele Menschen in der Welt hungern, frieren, leiden und auf der Flucht sind, obdachlos, heimatlos, friedelos. Wir bitten dich, erbarme dich über diese deine geschundenen Menschenkinder. Wir bitten dich, schenke uns die Gnade, barmherzig, freundlich und gastfrei zu sein, wo immer es möglich ist. Amen. Wir wollen antworten mit dem Lied, was wir so fest in Händen halten, ist uns doch nur von Gott geliehen. Ja, nun wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag und eine gesegnete neue Woche und ich möchte Sie bitten, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.